einfache Programmiersprache, mit der er seiner Frau zeigen kann, was das Ding tut, beziehungsweise die Frau selber rumprogrammieren kann, auf einer Ebene, ohne dass er Assembler und Schalter bedient. Weil die Eingabe für die Kiste, wenn das Terminal, bis das Terminal lief, war erst einmal mit Schaltern. Das Grundprogramm reinfahren. Was rausgekommen ist, ist eine Sprache, die in weniger als 256 Byte, welche Taste ist das jetzt, realisiert wurde. Die 256 Byte waren außer dem Spaß, das Ganze möglichst klein zu machen, auch relevant, weil das die Größe eben wieder eines PROMs war. Und hier in dem Vortrag geht es jetzt hauptsächlich darum, wie die Sprache aufgebaut ist, weniger wie sie implementiert wurde. In den 256 Byte, muss man natürlich noch dazu sagen, ist nicht nur der Interpreter drin, sondern auch ein kompletter Editor enthalten. So, die ganze Sprache selber war ein bisschen an Pilot angelehnt. Ich weiß nicht, wer von euch Pilot kennt? Ja, Dino, ja, du bist außen vor. Pilot ist eine auch für einen Schulzweck entworfene Sprache, die sich dadurch auszeichnet, dass sie am Anfang der Zeile immer ein Befehlswort stehen hat, worum es eigentlich was zu tun ist in der Zeile, also was weiß ich, print, if, was auch immer, und dann dahinter Parameter, nach einem Doppelpunkt. Was er gemacht hat, ist eben diese Syntax zu nehmen. Die ganze Sprache besteht aus 5 Befehlen, es gibt 3 Modifikatoren, mit denen diese Befehle modifiziert werden, und in dem Originalartikel war ein 6800er Source und der 8080 Source dabei. Den Artikel findet man online auch ganz gut. Ich glaube, ich habe ihn hier dann auch drauf, kann ich euch noch zeigen. Später gab es dann noch eine Pascal-Implementation. So. Und das sind auch schon unsere gesamten Befehle. T-Doppelpunkt gibt einfach alles, was dahinter steht, auf dem Terminal aus. A-Doppelpunkt liest ein Zeichen in einen Einzeichen-Buffer ein. Also wir haben einen gigantischen großen Keyboard-Buffer von genau einem Zeichen und der ist auch nur, wenn A läuft. M vergleicht das Zeichen in diesem Buffer mit dem Zeichen, der hinter dem Doppelpunkt steht. J springt. S hört die Verarbeitung auf, ohne jeden Parameter. Und in der Pascal-Version wurde noch mit S und dann der Adresse ein Unterprogrammsprung eingeführt. Jeder Befehl konnte noch mit einem Modifikator versehen werden, und zwar entweder einen Stern davor, der dann als Sprungziel verwendet werden konnte, wobei die Sprünge haben immer nur vorwärts gesprungen und konnten in einer Erweiterung eine Zahl haben, wie weit sie vorwärts springen, und zwar ist es die Nummer der Sterne ab dem Sprungbefehl. Oder jeder Befehl konnte mit Y oder N für Ja oder Nein versehen werden, um dann entsprechend des letzten Match, den wir hier hatten, hier, Match, wenn der Match zutrifft und dahinter ist ein Befehl, der ein Y davor hat, dann wird er nur ausgeführt, wenn zutreffend ist. Die alle mit N werden nicht ausgeführt und umgekehrt. Ähnlich, was man zum Beispiel heute wieder kennt vom ARM-Befehlssatz. Der originale ARM-Befehlssatz hat ja Condition-Code vorne drin, um einen Befehl nur auszuführen, zum Beispiel wenn das letzte Ergebnis equal war, damit man sich Sprünge spart. Wie gesagt, in dem Ding gab es auch noch einen Editor. Das sind die Befehle des Editors. Man konnte also einmal mit $ das Programm, was da aktuell vorgesehen ist, laufen lassen. Anfang Programm, nächste Zeile. Die Zeile, die man gerade rumeditiert, mit Nullen volllöschen, wo man editiert hat, sollte man natürlich aufpassen, dass man nicht mehr Zeichen eintippt, als vorher drin waren. Ein Zeichen zurück, damit man wieder überschreiben kann, oder Zeile abschließen. Ja? Das heißt, wenn man einfach nur vorwärts getippt hat, war es kein Problem. Wie gesagt, alles an Editorfunktionen, mehr brauchst du aber eigentlich ehrlich nicht. Ganz kleine Sekunde. Was ist denn das für ein Mist? euer Swisscom-Zeug da ist ja, ich kriege dauernd SMS, die mir erzählen, um wie viel teurer ich jetzt wieder irgendwas abschicken kann. Also billiger steht da immer dabei, aber ich, wenn ich da hier Preise lese mit 49 Cent pro SMS, dann weiß ich das jetzt nicht, ob das unter billiger läuft. So, hier haben wir ein kleines Beispielsprogramm. Wir geben einen Text aus, bitte A eingeben, lesen jetzt ein Zeichen von der Tastatur und vergleichen jetzt das Zeichen im Eingabepuffer mit A. Wenn ja, geben wir den Text Danke aus. Wenn nein, geben wir den Text nur so nicht aus. Wenn nein, springen wir nach 0. 0 ist jetzt eine besondere Sprungweite, weil 0 vorwärts macht irgendwie keinen Sinn. 0 springt zum letzten A zurück. Ansonsten, wenn wir nicht springen, sprich wenn ein A eingegeben wurde, schreiben wir Ende raus und fertig. Das ist bereits die gesamte Sprache. Jetzt muss ich schauen, ob ich mit diesem Laptop zurechtkomme. All dieweil. Genau. Boah, ist das cool. So, welches ist der aktuelle? Ja, dann schauen wir mal, ob es geht. Genau, jetzt haben wir da natürlich hier unten, wie kann man das ausblenden? Fremde Computer sollte man nie in die Hand nehmen. Wie kann ich in die Zeile da unten ausblenden, die ganzen Icons?
F11.
Moment, wo ist denn F11? Nein, warte mal, F11. Ja, hier gibt es ein F11, aber wo muss ich da hindrucken? Da hin. Ja. Nein, dann macht der Lautsprecher. Fn und.
Ohne F.
Ja.
So.
Esser. Langt immer noch nicht ganz. Was wir hier sehen, ist eine Implementierung dieser Sprache, die original für 6800 bzw. 8080 waren, als JavaScript für einen Browser. Hier haben wir eine komplette Entwicklungsumgebung, wiederum mit allem drum und dran, mit Interpreter, mit Editor, in weniger als 5K. Der gesamte Source-Code ist 5K und da sind keine Tricks zur Komprimierung gemacht, sondern handgeschrieben. Und hier können wir jetzt zum Beispiel so ein Testprogramm laufen lassen. Das von vorhin kennen wir ja, steht hier schon drin. Wenn wir das Programm jetzt einfach laufen lassen, run my program. Da gibt er aus, hier diese Textausgaben, hallo Welt, bitte A eingeben, unser Fragezeichen. Jetzt geben wir mal ein B ein. Jetzt hier natürlich, was war denn das schon wieder? So. Das ist jetzt natürlich webtypisch, dass die Eingabe hier läuft. Zack. Und wir sehen, ein B ist kein A. Das heißt, wir geben Döso nicht und springen wieder zurück. Jetzt geben wir mal ein A ein, und zwar ein großes, weil da ist er pingelig. Zack. Und dann sagt er Danke. Das Ganze. Wieder. Das Ganze ist wunderbar kleiner Code und hier kann man selber Sachen ausprobieren. Wo ist denn da jetzt das Menü? Okay. Damit man Source Code anschaut, nach rechte Maustaste, View Page Source. Rechts, View Page Source. Da. Das, was wir hier sehen, ist der ganze Interpreter runter. Man sieht, man kann also komplette klassische Programmiersprachen durchaus ins Webzeitalter bringen, mit Seiten, die kleiner sind als bei manchen Webseiten schon das Icon für die Titelleiste braucht. Das hier unten sind so ein paar Tricks, mit denen ich hier die Tabelle aufgebaut habe, damit sie sowohl auf dem alten Netscape als auch auf irgendwelchen modernen Browsern gleich rausschaut, weil dieses obere Scrollfenster ist ein bisschen hackelig, damit es auch wirklich so eine Scroll-Experience gibt. Hier oben. Das Fenster. Das scrollt nämlich immer weiter. Und wenn man hier ohne CSS arbeitet, dann springt das manchmal in der Höhe, wenn man nicht diese üblichen Browser-Quirks alle einbaut. Ja, das war eigentlich schon das ganze Thema. Da waren wir. Es gab damals natürlich auch andere Leute, die sich um kleine Sprachen gekümmert haben. Wenn man sich für sowas interessiert, ist zum Beispiel VTL ein guter Einstiegspunkt. VTL ist eine, im Gegensatz zu dem What Does It Do, ist VTL wirklich eine Sprache, mit der man auch effektiv was arbeiten kann. Und auch hier ist die gesamte Sprache, jetzt aber ohne Editor, in 768 Bytes 6800 Code untergebracht worden. War damals eben auch wichtig, weil er damit nur 3 Sockel in seinem System für PROMs verbraucht hatte, um die Sprache in PROM zu bringen. Wie gesagt, wir sind hier Ende der 70er Jahre, 77, 78. Um die Zeit war ein 2708, also ein 1K EEPROM, war noch eine Sache von 35 Mark. Da waren die 256 Byte PROMs, die man nach einmal brennen wegwerfen musste, wenn sie nicht gepasst haben, billiger, weil die waren irgendwo bei 4 Mark. Konnte man ein paar Mal kaputt machen, ein paar Mal falsch schreiben, bevor sich ein EEPROM gelohnt hätte.
Will ich noch hinweisen, Inflation nach heute mit bei der Faktor 5 rechnen.
Ja, kann man gut sagen, das wäre nach heutiger Sache so ein kleines 256-Byte-PROM irgendwo um die 20 Euro oder ja, Euro, Franken ist fast wurscht. Ja. Und ein 1 Kilobyte EEPROM, nur ein E, alle entsprechend irgendwie 150 bis 200 Euro. Ja, wie gesagt, VTL findet man online. Besagter Frank McCoy hat vor 3-4 Jahren sogar mal die Doku überarbeitet und in ein PDF umgemacht, wo man sich das Ganze dann anschaut. Das haben wir, glaube ich, hier auch mit dabei. Das Interessante am VTL ist, im Prinzip ist alles in dieser Sprache eine Zuweisung. Also zum einen, es gibt Zeilennummern à la Basic. Zum anderen, jede Anweisung ist immer irgendeine Art von Zuweisung. Selbst Befehle sind Zuweisungen. Also zum Beispiel, man weist hier als Beispiel der Variable Nummer 300 zu, ist ein Sprung in die Zeile 300. So ein bisschen ist die Denkweise klassisch vom Assembler her beeinflusst. Das ist halt wie, wenn man dem Programmcounter einen neuen Wert zuweist, das ist ein Sprung. Also wer sich für solche Sachen interessiert, das ist was, wo man wirklich sinnvoll wo einsteigen kann. Ja, hier zum Beispiel so, das ist hier mit Klammern, ist ein Weg, wie man Bedingungen formulieren kann. Ja, ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber eigentlich eine sehr coole Sprache. Und wenn man sich mal dran gewöhnt hat, dass man nicht sagt print enter values, sondern Fragezeichen ist gleich enter values. Ja, und dann Fragezeichen alleine auf der rechten Seite eine Zuweisung, ein Input darstellt, dann funktioniert es. Und man kann halt hier auch, wenn man den Interpreter anschaut, sehr schön sehen, wie man durch einfache Mechanismen sehr viel erreichen kann. Und dann merkt man auch, wie viel manche Zugeständnisse moderner Sprachen, damit irgendwas so ausschaut, wie man es erwartet, dann im Compiler eigentlich kosten. Und wenn man auf manche Sachen, die halt, das müsste doch so sein, verzichtet, kann man wesentlich optimalere Programmiersprachen oder wesentlich besser zu übersetzende Programmiersprachen bauen, weil es ganz einfach logisch so ist, wie es die Maschine auch versteht. Ihr dürft zwei auch was fragen, gell?
Hat dieses Aussagebuch wenigstens seinen ursprünglichen Zweck erfüllt? Auf Deutsch gesagt, war die Frau wenigstens...
In dem Artikel berichtet er, dass die Frau zufriedengestellt war. Ich glaube, ich habe den auch hier.
Das ist ja nicht so selbstverständlich.
Nein, da hast du völlig recht. Wie macht man jetzt das Fenster wieder zu? Hilfe! Genau da war ich gerade dabei. Alpfen. Naja, irgendeinen komischen Sound macht er.
Aber nach dem Splitter waren schon Prozessoren mit den zwei Befehlen.
Ich glaube, sogar ein Prozessor mit nur einem Befehl ist nur einer bekannt.
Ja, aber
der mit den zwei wird wirklich hergestellt und verkauft.
Ja, der andere war nur ein Universitätsprojekt.
Ja, das weiß ich. Den Trick kenne ich. Ansonsten muss ich denken, dass ich das mit dem Max Kill 2000 weiß. Ich habe gedacht, da hat er zu viel gedruckt und war an der Uni gerade mal mit sich.
Nee. Ich glaube, den Artikel habe ich jetzt gerade nicht da. Schade. Aber im Internet suchen. Muss man im Internet suchen. Den Artikel gibt es als Scan. Zum Wort, das ich tue. Und da erwähnt er, glaube ich, dass die Frau zufriedengestellt war. Ja. Wenn es keine Fragen mehr gibt, dann... Stopp.
Der VTL, wie heißt der da? Der dem das ist?
Very tiny... Frank McCoy. Was ist interessant an so kleinen Sprachen sind, ist ja auch, die sind meist sehr interaktiv. Und wenn man sich Force anschaut, Force ist ja auch eine typische kleine Sprache. Der Grundumfang, also der wirkliche Grundumfang dieser Sprache ist sehr klein. Du kriegst nur mal wirklich keinen Grund in der Welt, wenn du selber was hast.
Und du bist gegenüber den Tools eine größere und größere trotzdem.
Ja, aber wenn du VTL nimmst, VTL und FOSS, ist schon nicht so weit auseinander, außer dass VTL natürlich nicht selber wieder VTL ist. Ja. Was ja die Idee von FOSS ist, das VTL. Das ganze Thema bei solchen Sprachen oder bei Sprachen überhaupt gehört ist, man sollte sich ein Konzept überlegen, was man eigentlich wie realisieren will, was der Gag der Sprache ist. Und dann kann man meistens was sehr Leistungsfähiges drumherum bauen. Wenn man umgekehrt hergeht und sagt, ich will eine Sprache haben, die jeden Mist so oder so macht, da drückt man Monster. Muss nicht falsch sein, mit genug Arbeit kann was Gutes rauskommen. Mir fallen da aber eigentlich nur zwei Beispiele ein. Und das ist Algol und Ada. Bei diesen beiden Sprachen hat es geklappt, dass man mit Komitee und Wünschen eine Sprache erzeugt, die funktioniert und die sowohl guten Code erzeugt, als auch schreibbar ist. Bei den meisten anderen Sprachen muss ich ganz einfach sagen, es klappt nicht.
Fatimodell oder PL1 würde ich mal sagen.
Ja, PL1 ist auch noch, gehört noch irgendwo dazu, aber PL1 ist schon sehr...
Das Antimodell, meinte ich. Das ist das Antimodell.
Ach so. Genau, das krasse. Ja gut, PL1 ist ohne Komitee, aber in einer Hand entstanden.
Ja, aber stimmt gut, ist es.
Ja. Pascal ist auch sowas, beziehungsweise Google.
Also das ist ein Moment, wenn einer sich selbst, wie Sie sagen, oder wie ein bestimmtes Modell konstruiert, dann kommt was da raus.
Ein super Beispiel zum Anschauen, wenn es Lust zur Zeit hat, ist Rebol. Ich weiß nicht, wem Rebol was sagt. Rebol ist eine... Tja, das kann man jetzt gar nicht richtig klassifizieren. Es ist irgendwas, also gefühlsmäßig, zwischen Force und Lisp.
aber ohne Klammern und ohne Stecken. Rebol ist entwickelt worden von Leuten, die den Rex-Interpreter für Amiga gemacht haben. Rex als Sprache kennt man, das ist Grundsprache von IBM zur Prozessorganisation, also zur Ablauf-Automatisierung. Damit Sachen hintereinander passieren, gemacht werden. Und die haben jetzt eine Sprache entwickelt, die sich im Prinzip aus Worten mit Parametern, die aber wieder Worte sein können, entwickeln, die keine besondere Struktur hat, sondern einfach nur die Reihenfolge arbeitet. Das Interessante ist, du kannst damit fast, wenn man so ein paar Sachen macht, fast natürliche Sätze schreiben. Wie, lese meine E-Mail vom Melzer. Jedes dieser Worte sorgt dafür, die entsprechenden Parameter einzusetzen von der Vorgehenden, um dann daraus dafür zu sorgen, dass die Mails in einem Objekt zurückgeliefert werden. Rebol kann man mit ganz wenigen Anweisungen, zum Beispiel aus Webseiten, Informationen extrahieren, die natürlich auf entsprechende Strukturen von der vordefinierten Worten zurückgreifen. Also insofern ist es ein bisschen wie Lisp mit seinen Strukturlisten, aber auch wie Force, wie das Definieren von immer wieder neuen Worten. Das kannst du jetzt nicht in ein paar Worten erklären, dieses Ding. Das ist wirklich, da muss man sich mal einen Tag oder ein Wochenende Zeit nehmen und sich einarbeiten. Es ist einfach ab von allem, was man sonst kennt. Und wenn man sich die Zeit nimmt, einzuarbeiten, dann ist es genial. Genial wie Perl. Perl ist ja auch so ein Ding, was so ein bisschen durch die Brust ins Auge ist. Wenn du dich mit Perl auskennst, jetzt nicht dieses neue objektorientierte Müllzeug, sondern Hardcore Perl, dann ist es genial, weil du kannst mit wenigen Anweisungen sehr viel erreichen. Aber du musst schon haargenau wissen, was das soll. Ja. Und beim Rebol gibt es ähnliche Effekte. Das Interessante ist aber eben durch dieses Ersetzen, gibt es nicht so viele Nebeneffekte, die man übersehen kann.
Man muss bei solchen Kompaktheiten schon ein Stück weit aufpassen. Wenn man eine Programmiersprache so designt, dass man sie möglichst kompakt ausdrückt, dann landet man irgendwann bei dem, was man wirklich angefangen hat, mit APL. Das sind Programmiersprachen, in denen man ganze Programme in ein oder zwei Zeilen unterdrückt. Das Problem ist bloß, dass in 2 Jahren auch der Programmierer selber nicht mehr kapiert, was er da gemacht hat, weil die absolut unlesbar ist. Die ist wirklich beeindruckend.
Mein APL habe ich ungefähr 1983 gehabt. Da hatten wir. Da wurde mit einem Editor auf dem Mainframe ein Organigramm erstellt. Der Editor konnte halt nur mal Grafiken malen, mit Strichen und Punkten, die dann übersetzt in der Sprache, dass der Drucker das richtige Zeug rausnimmt. Der Editor war für diesen Mainframe der einzige echte Fullscreen-Editor zu dem Zeitpunkt, so 82, 83. Wir haben extra eine zweite Maschine jedes Mal runterfahren müssen und mit einem anderen Betriebssystem laden, weil der nur unter dem Betriebssystem lief. Und dieser Editor war in APL geschrieben. Also wirklich abgefahren. Und dann hatten wir da von jemandem geschrieben ein paar Programme, die eben diese Transformation durchgeführt haben. Und ich meine, sowas wie Kanten finden, Linien malen, andere Zeichensätze hernehmen, weitere Linien malen, das für einen Laserdrucker in einer Drucksprache aus der Vorkostzeit aufzubereiten, ist eigentlich so ein Bergwerk von Programmen. Das war irgendwo 12, 13 Zeilen APL, keine dieser Zeilen war länger als 10, 12 Zeichen. Ja. Weil ich weiß, wenn ich die Schrift aufgerufen habe, dann war auf dem Bildschirm wirklich nur links oben in der Ecke war dann das Skript zu sehen. Also 80 mal 24 Schirm war ungefähr bis zur Hälfte und erste Drittel. Ja, das ist APL. Nur, ich habe auch nur einzelne Zeilen davon zu verstehen. Bin ich stundenlang im Manual davor gesessen. Und dann habe ich immer noch nicht kapiert, warum irgendein Mengenoperator jetzt plötzlich rückwärts arbeitet.
Also wenn in diesen 12 Zeilen 10 Sprungbefehle drin stehen,
dann wird es unmöglich. Womit wir bei dem alten Thema sind, es gibt keine echte Universalsprache. Und das, was wir heute als Universalsprache haben, ist immer die schlechteste Wahl, die es gibt. C ist ja eigentlich nichts anderes als ein sehr maschinenspezifischer, abstrahierter Assembler. C ist ganz spezifisch auf die PDP-11 zugeschnitten. Alle Funktionen von C lassen sich direkt in PDP-11 Maschinenbefehle umsetzen. Auf der anderen Seite war die PDP-11 eine extrem primitive CPU. Es wird also, glaube ich, Linux-Fans werden sagen, dass das eine komplexe CPU war oder die viel konnte. Das heißt, dieser Code von C oder die Möglichkeiten von C denken eben nur diesen sehr primitiven Befehlssatz ab. Jeder Befehlssatz, der irgendwie mehr kann von der Sprache her eigentlich nicht übersetzt werden.
Die Aufgabe war damals schlicht und einfach, der Compiler sollte auf der Maschine selber auch einsetzbar sein. Die Compiler, die in den 60er Jahren geschrieben wurden, die hatten Mainframes im Auge mit gut Speicher und selbst dort haben sie dann noch 10.000 gebraucht teilweise. Und der C-Compiler sollte auf dem PDP-11 mit 32 K Bytes drauf passen. Da geht nicht viel.
Ja, das auch, aber das war halt auf diese CPU zu bestimmen. Was dann dazu geführt hat, dass viele interessante Entwicklungen an CPUs in den späten 70er bis ungefähr 1990 liefen, ausgestorben sind. CPUs, die sehr interessante Möglichkeiten zur Adressierung oder auch komplexe Befehle bilden, die sind alles eingetütet worden wieder. Welche CPU ist heute nicht auf Ladepointer, implementierte Pointer, Steuerpointer ausgerichtet? Ganz einfach, weil es nicht darum geht, dass an der Stelle die Performance zu dem passen muss, was der Compiler erzeugt.
Nein, der Compiler kann man sich da viel Verschiedenes anpassen, selber schon mal geschrieben, nicht verpumpt. Es ist einfach so, dass das krasse Beispiel war die WEX. Die WEX hatte einen Call-Befehl für Unterprogrammaufrufe und sie hatte einen Branch-Subroutine für Unterprogrammaufrufe. Der Call-Befehl hatte einen riesen Wust drin für irgendwelche komplexen Parameter, die da gab. Und Branch-Subroutine war das gemacht, was der Rest dann gemacht hat. Kaum ein Compiler hat den Call-Befehl verwendet, weil er gemerkt hat, dass der langsamer ist als der primitive Branch-Subroutine plus ein bisschen Zeug drin.
Beispiel, es hat eigentlich bis heute keinen Compiler für die X86 geschafft, das Call-Befehl ist aber zu.
Das machen sie alle online.
Ja, heute, weil nämlich mit der 386er die String-Befehle langsamer wurden als die expliziten Befehle. Warum? Weil Intel an der Stelle gesagt hat, es hat keinen Tag, dass wir die String-Befehle optimieren, weil es keinen Schwarz haben. Warum nimmt es keiner her? Weil ich so zehn formulieren kann.
Wieso sie immer noch so eine Zählung formulieren, indem sie eine Funktion?
Es gibt das noch.
Also jetzt gerade den String-Befehl würde ich ja nicht sagen, dass das ein Feature der Sprache selbst oder einer Library wäre. Das wäre in C ja genauso gut formulierbar in einer Library,
also das
diesen String-Befehl verwendet.
Nein, das String-Befehl, die String-Befehle ist ein Satz von Befehlen der 8086-CPU. Also, dass man mit SI und DI zwei Adressen hat, worauf man mit Load auf SI einen Wert laden kann und im Bitstore auf DI speichern kann, nachdem er zwischendrin in AX was macht. Dazu gibt es dann noch den Befehl des Compstrings, wo man automatisch einen Compare über ein oder mehrere Bytes damit macht und einen Move und dann Scan, wo man einen bestimmten Wert in einem String sucht und dann rein ins Store, mit dem man einen Bereich löscht. In C hast du nicht die Möglichkeit, angefangen schon bei dem depperten Idee, dass ein String durch 0 terminiert ist, hast du nicht die Möglichkeit, vorher einfach zu sagen, jetzt will ich 27 Bytes rüber kopieren, wo ich dann über diesen String-Mechanismus automatisch machen kann. In C kann ich auch keine Sprachmöglichkeit, um zu sagen, ich habe jetzt zwei Pointer, die wollen einen Ein- und Ausgabebereich bearbeiten und dann damit was machen. Sei es vergleichen, sei es multiplizieren, sei es übersetzen, sei es sonst was. Das kann ich in C nicht mit den Sprachmitteln formulieren. Ich kann einen entsprechenden Code schreiben, aber aus dem Code kann der Compiler nicht einfach erschließen, dass es das der Sinn ist. Ja? Deswegen haben wir heute so bloatige Compiler, die versuchen, sowas zu verstehen. Eine vernünftige Sprachdefinition würde erlauben, dass man sagt, okay, hier habe ich zwei Pointer, die synchron laufen und Operationen dazwischen macht und jetzt definieren wir die Operation.
Aber wenn man sowas macht, dann landet man bei den Problemen, die in der Sicherheit der deutschen Sprache gestartet sind. Man macht die jede Generation der Hardware, wenn man eine Sprache hat. Immer dann, wenn die Hardware was Neues entwickelt, muss man die Sprache definieren, die neuen Möglichkeiten der Hardware nicht abbilden. Und nachdem Hardware sich schneller entwickelt als Software, funktioniert das in der
Die Sache ist, dass eine Sprache eigentlich die Möglichkeit bieten muss, möglichst abstrakt etwas zu formulieren. Je abstrakter ich etwas formulieren kann, desto mehr Freiheiten hat der Compiler, diese Abstraktion zu übersetzen. Entweder in komplexe Befehle, wenn die Maschine das erlaubt, oder in simple Befehle, wenn die Maschine das nicht erlaubt. Wenn ich aber von Haus aus schon alles ganz klein gekaut dem Compiler vorgebe, ja, dann ist es beim klein gekaut, das bedeutet es doch schon. Wenn ich schöne Semmeln nehme mit Wurst, Käse, Butter und so weiter und dann beiße ich von ab und kau durch, aus dem Zeug macht keiner meine Semmel.
Ja, das ist dann das Ansatz der wirklich hohen Sprache, der sehr abstrakten. Klar, das hat man seit Jahrzehnten versucht und ist jedes Mal wieder gescheitert.
Also es gibt zum Beispiel eine wunderbare Sprache, die funktioniert hat. Aber
das, was ich von Ada kenne, schon ein bisschen eingerostet, aber da ist, das ist vom Level her nicht so viel höher. Das ist nur der Versuch, die ganzen Fehler von vorher zu vermeiden.
Ja, weil du kannst ja nicht wissen, was künftig fehlt. Aber Ada macht eine der wichtigsten Sachen, die eigentlich jeder Programmierer, jeder gute Programmierer automatisch macht oder machen sollte. Es tut seine Daten definieren. Der Programmierer macht es im Kopf, indem er sich gescheit überlegt, das ist nicht ein Int, was ich da habe, sondern das sind 7 Bit, die 2 Zustände durchlaufen lassen. Ja? In C habe ich keine Möglichkeit, das zu machen, da mache ich eine Krücke, die schlimmer ist als in manchen Assemblern, mit Defines und Elos und tue mir irgendwie was hinten, aber letztendlich tue ich mir als Programmierer das Ganze überlegen und wenn ich selber in meinem Code hinten nicht ganz genau aufpasse, kann Scheiße rauskommen, weil der Compiler das nicht überprüfen kann. In Ada kann ich ganz spezifisch sagen, das ist jetzt eine 7-Bit-Value, die liegt, erstmal, das ist eine 7, also, das ist erstmal eine Sache, die den Zustand A, B und C haben kann. Der Zustand A, B und C, der den 7-Bit kodiert, die dann so und so kodiert sind, und die 7-Bit verteilen sich dann so und so im Speicher. Und das kann ich völlig unabhängig von meinem Programmcode in Ada definieren. Das heißt, wenn sich jetzt zum Beispiel die Lage der Bits verändern muss, aus irgendeinem Grund, muss ich in Ada nur sagen, das Bit ist jetzt woanders. Gerade wichtig in der Embedded-Programmierung, wenn nachher der Hardware-Entwickler oft genug erlebt kommt und sagt, ja, also weißt du, Port 7.1, da hattest du doch den einen Ausschalter drauf. Ich bin jetzt auf Port 2.5, weil da habe ich irgendwo die Leitung schneller gemacht. Und du, ja, typische Situation, ist mir schon tausendfach passiert, dass dann von der Hardware-Entwicklung sowas daherkommt und dann tust du natürlich schwer dagegen zu argumentieren und sagst, hey verdammt mal, lute das doch um, weil dann kommt dein Chef daher und sagt, wieso soll der jetzt noch 3 Stunden machen, bis die Software angepasst ist. Ada gehst du wirklich nur her und definierst die Bits um, alles passiert. Und es gibt keine Chance, dass du an der Stelle einen Fehler machst, weil du deine Daten vorher sauber gemacht hast. Ein guter Programmierer macht das im Kopf und kann das dann auch wieder im Griff halten. Aber das ist eben ohne Unterstützung der Sprache.
Aber mit dem Aussterben der Architektur früher hat das relativ wenig zu tun. Es gab eine Zeit, in der, heute das Problem mehr, aber es gab eine Zeit, in der komplexe Befehle ineffizient waren. In der ein Prozessor, der einen komplexen Ablauf selber durchführte, regelmäßig damit langsamer war, als der Code, wenn man ihn zu Fuß generierte, weil Redundanzen kommt.
Nein.
Genau das ist passiert.
Das kommt ganz speziell auf die jeweilige CPU an. Zum einen und zum anderen kommt es auf die Art der Befehle. Also ich kenne eine Ausnahme, und zwar ist es bei der 286 die Enter-Leave-Kombination. Da stimmt genau das. Ansonsten kenne ich aber nur Sachen, wo die jeweilige komplexe Instruktion besser ist. Das fängt bei einem Move unten auf der 370, der N-Bytes auf einmal bewegt und hört bei irgendwelchen Serienbefehlen auch, die zum Beispiel irgendwelche Kettenkeller durchlaufen oder ähnliches.
Ich hatte das andere Beispiel mit dem Max4, das ist ein Klassiker in der Branche, der beweist, dass das zur Frühzeit funktioniert. Die Max-Maschine ist von der Grundstruktur, von der Befehlsstruktur her, von der Maschinenbefehlsstruktur her, effektiv nicht steigungsfähig gewesen in der damaligen Zeit. Heute wäre es wieder mit einem
Das ist aber immer eine Sache, was wir machen. Hier hätte Deck durchaus Geld ausgeben oder Geld in die Hand geben können, was alles zu machen. Ich kann es nicht auf die Architektur schieben.
Sie sind leider gerannt beinahe, weil Sie es versucht haben.
Ich kann es aber nicht auf die Architektur schieben, wenn ich es mit Software muss. Das Problem ist nämlich, dass der Call-Befehl bei der Wechsel extrem umständlich und mikrokontrolliert wenn ich hier die Mikroprogrammmaschine erweitert hätte, um bestimmte Teilaufgaben besser ablaufen zu lassen, wäre das auch besser. Ja, aber das ist keine generelle Aussage.
Der Vorbefehl macht nichts anderes, als das, was man mit einzelnen kleinen Befehlen abnehmen kann. Und was man mit dem Nachricht am Anfang der 90er festgestellt hat, ist, dass man universeller ist, indem man diesen kleinen Kram selber produziert. Das produziert mehr Kohle, aber den kann man durch Caches benutzen.
Ja, Caches sind sowieso ein bisschen schrecklich, ist das. Das funktioniert ja nicht. Das ist ähnlich wie auch diese übliche Risk-CISC-Diskussion. Risk ist nichts, was von Haus aus besser ist. Also fangen wir jetzt mal an. Erstmal müssen wir definieren, was heißt Risk. Für das, was ich jetzt rede, besteht Risk daraus, dass es grundsätzlich eine Load-Store-Architektur ist, die in den Operationen keine Parameter in Memory hat, sondern rein in einem privilegierten Speicher, ob man den jetzt Cache oder Registerset oder wie auch immer nennt. Alle Operationen laufen in diesem privilegierten Speicher und zum Zugriff auf den Hauptspeicher gibt es nur Loadstore. Das ist für mich die Grundbasis für Risk. Ja? Ich habe letztens was Nettes gebastelt. Das heißt, die Löhnarbeit ist noch nicht fertig. Ich bin im Netz über einen kleinen TTL-Bastelei mit einem vierten Prozessor gestolpert. Coole Bastelei. Der hat aber, das ist so richtig im Design, der ist mit heutigem Denken an die 4-Bit-Aufgabe hergegangen. Er hat zum Beispiel vielleicht ein Memory-Modell aufgebaut und nicht mit irgendwelchen Stufen, damit das 4-Bit leichter zu realisieren ist. Soll sein. Der hat ein einziges Akkuregister und ansonsten kommt es entweder aus dem Memory oder aus dem Parameter. Ich habe das Ding genommen und habe aus dem Ding im Prinzip eine RISC-Maschine gemacht, indem ich noch ein B-Register dazu gepackt habe und alle Operationen jetzt zwischen A und B laufen. Meine Annahme war jetzt erstmal, dass der RISC-Code länger ist. Stimmt. Ich habe es geschafft, ungefähr dieselbe Codelänge zu haben. Was ich nicht geschafft habe, ist dieselbe Ausführungszeit. Der RISC-Code ist etwas langsamer. Das ist was, was man generell hier sehen kann, dass RISC und CISC bei gleichen ungefähr gleich performen. Vorausgesetzt, der Compiler kann auch den gesamten Befehlssatz anwenden. Wenn ich jetzt dann aber in gewisse Grenzen reinkomme, wie zum Beispiel, ich brauche größere Parameter und sowas, kann ich mit dem RISC möglicherweise Vorteile kriegen. Durch die synchrone Zugriffsstruktur, weil jeder Befehl ein Wort ist. Jeder Befehl kommt mit jedem Clock rein und wenn ich sicherstellen kann, dass der in einem Clock abgearbeitet wird, geht er nach einem Clock wieder raus. Das heißt, solange wir im zeitunkritischen Bereich, wo alle Komponenten denselben Clock mitmachen, uns bewegen, kann RISC überlegen sein. Insbesondere dann, wenn ich mehr als eine einzelne Operation maschinenintern mache, also eine komplexe Maschinenoperation oder eine, also eine Speicherung. So wie ich aber jetzt mit RISC und CISC die Synchronität verlasse, dass ich also eine CPU habe, die schneller ist als mein Speicher, wird das Ganze irrelevant, weil ich dann den ganz großen RISC-Vorteil, nämlich die kurze, optimal sogar bloß einstufige Pipeline, verliere, weil ich muss dann einfach nur mehrere Operationen gleichzeitig in der Schwebe zu haben, eine riesen Pipeline aufbauen, die dann, und das sieht man jetzt gerade schön bei Intel, mit dem entsprechenden, mit dem leistungsmäßig ungefähr entsprechenden Intel-Vergleich. Dann haben die plötzlich ähnlich lange Pipelines, haben plötzlich ähnlich große Caches und die Leistung ist mehr oder weniger nur noch durch diese beiden Punkte definiert und nicht mehr durch den Befehlssatz.
Das war das, was ich gerade meinte. Wir haben zur Zeit, weil eine CPU-Implementierung in mir, diese Arms, die Beispiele, die gerade genannt wurden, auf heutiger Technik, mit der Technik der letzten 15 Jahre, kann ich ungefähr sagen. Und wir haben die Architekturen damals, so 70er, Anfang der 80er Jahre, die entstanden sind. Und dazwischen gab es eine Zeit, in der die Komplexität der Prozessoren nicht groß genug war, um diese tiefe Pipeline zu implementieren. Und in dieser Zeit sind die ganzen CISC abgesoffen. Davor gab es nicht. Heute wäre es ein bisschen immer mehr.
Ich komme aus dem 360. Also, wenn wir heute darüber reden, dass Prozessoren Caching bekommen, Das ist was, was wir in den 70er Jahren schon.
Ich kenne da ungefähr nicht,
aber
ich rede von Mikroprozessoren.
Ja, ja, aber die Technik ist immer wieder dasselbe.
Ja, das muss implementierbar sein. IBM hatte eine größere Skalierung. Konnte mehr reinstecken in die Geschichte. Damals.
Schönes Beispiel. 6502. Bleiben wir Mikroprozessoren. 6502 und 1080. Mein Lieblings.
Wissen wir.
Die beiden Zehnten kommen ungefähr aufs Gleiche. Wenn man die jeweils aktuelle Funktionalität und aktuelle Fälle definiert, was bei 6502 nicht passiert, ist, dass man eben schreitet. Die 1002 war auszuwerten. Bei der 6502 wird oft der Begriff Pipelining verwendet. Und die meisten Leute verstehen das Pipelining bei der 6502 ist das Ding, das die schon während dem letzten Takt des einen Befehls, noch ein Befehl zu Ende abarbeiten, bereits den Hauptpunkt vom nächsten Befehl fetchen. Nein, das ist nicht das Pipelining bei der 6502. Das ist nur ein früher Hauptpunkt. Das Pipelining des 6502 besteht nämlich genial darin, wie der Akku, die Halle verwendet wird. Die Sache ist die, dass diese CPU nur eine Ahnung hatte und dreimal inkrementierende Register, die zum Beispiel den PC selber hochzählen. Das heißt, jede Rechenoperation läuft durch die Ahnung. Und das Geniale an 6502 ist jetzt, wie diese einzelnen Zonen so angesteuert werden, dass praktisch jeden Takt die Ahnung bis zu dreimal rechnet hintereinander und so die einzelnen Werte durch die Ahnung durchgejagt werden. Also Beispiel.
Wir machen ein LDA, also Laden Akku, mit absolut Komma X. Das heißt, wir kriegen den Opcode Laden Akku, lesen dann den ersten Byte der Absolutadresse, tun dann, während wir das zweite Byte der Absolutadresse lesen, auf das erste Byte der Absolutadresse X drauf addieren und falls wir keinen Adressübertrag kriegen, können wir jetzt im vierten Takt das Byte adressieren. Ja, das ist übrigens eine der komplexen Sachen, die heute ausgestattet sind.
Hat das bei Store auch nicht ganz so gut funktioniert?
Bei Store ist noch ein Takt mehr drin. Ja. Aber letztendlich ist es diese Parallelarbeit bei der 6502. Erreicht wird es dadurch, dass die CPU eigentlich mit vier Phasen arbeitet. Weil 6502 Taktgenerator, jetzt bräuchte ich ja was zu machen. 6502 Taktgenerator ist ja, man tut Phi 0 reinschicken, kriegt Phi 1 und Phi 2 aus dem Taktgenerator raus. Phi 2 ist invertiertes Phi 1, aber um 15 oder 30 Nanosekunden verschoben. Das führt dazu, dass dieser Takt, der 1 MHz Takt, vier Flanken zur Verfügung steht, die nicht deckungsgleich sind. Das heißt, ich habe die ersten zwei, die steigende und fallende Flanke von Phi 1, dann habe ich die steigende und fallende Flanke von Phi 2. Und jede dieser vier führt jeweils eine Operation durch. Üblicherweise sind die fallenden Flanken die, die irgendwelche Register latchen und die steigenden Flanken, die irgendwelche Werte auf die internen Busse legen. So gesehen ist nämlich die 6502 keine 1 MHz CPU, sondern mindestens mal eine 2 MHz CPU, wobei nur jeder zweite Takt auch ein Speichertakt ist.
Das kommt zum Schluss auch, dass die 4 MHz die E8080 oder die Z80 hat. Es kommt auf die 4 MHz aus den Z80.
Ja, nicht ganz, weil... Nicht ganz, weil die vier Takte anders natürlich genutzt werden als in der Z80. Ja, und auch nicht ganz, weil die Speicherzyklen sich unterscheiden.
Ja, logisch schon. Aber lohnt es sich, hat es einfach auf die Mikrosekunde eben vier Stücke zerlegt.
Sie hat vier Aktionen während einer Taktphase. Und das Geniale in der 6502 ist eben dieses Pipeline innerhalb der CPU, die Ahnung mehrfach zu nutzen. Wenn ich dieselbe Ahnung in die Adressberechnung durchführe, ist auch die Ahnung in die Anschlussoperation. Also wenn es jetzt zum Beispiel kein LDA ist, sondern ein AND, dann ist die ALU die, die diesen Endwert noch in der Arbeit berechnet.
Wobei man Zeit immerhin lassen muss, dass die mit dem Mikrobezirk auf allen Ohren stehen. Wobei man Zeit immerhin lassen muss, dass die mit ihrer, dass diese mit der 4-Bit ALU implementiert haben.
Ja, das ist aber auch ganz nett gemacht.
Soweit ich weiß, ist das ein Märchen.
Das Märchen widerlegt. Vor einem halben Jahr hat einer eine Z80 zerlegt, gescannt und das Rechenwerk zerlegt. Es ist wirklich eine Fehlbehandlung.
Okay. Ich glaube, das ist die offizielle Info von den Dingern. Ja, 8-Bit.
Vorsicht, die 8080 hat eine 8-Bit-Alu. Das ist ja eine der Verbesserungen der Z80. Genauso, die 8080-Alu hat noch eine sehr komplexe Verschaltung, die nicht ganz so komplex wie eine 181, aber eine sehr komplexe Verschaltung ist, wohingegen die Z80-Alu nur noch drei Gatter, glaube ich, sind. Drei oder vier Gatter. Vier Gatter sind es, glaube ich. Ganz einfach. Und die kann auch nur vier Funktionen. Addieren, invertieren, XOR und, glaube ich.
Mhm. Okay.
Alles andere wird synthetisiert rund um diese Funktion. Also das Geniale an der Z80 ist wirklich die ALU und die Bedienung der ALU. Womit wir wieder dabei sind, beide Teams haben an der ALU gearbeitet, als einem Monster, sowohl bei der 6800 als auch bei der 8080 war die ALU ein Monster, nämlich nach Lehrbuch gebaut. Und da haben die Funktionen eingespart, um ihre Chips billiger zu machen.
Mein Arm hat das noch im Prinzip genauso gemacht, auf einer etwas höheren Ebene, indem die ALU, das Zentrale, indem die ALU plus diesen Barrel Shifter, der davor geschaltet ist, als den einen Datenpfad verwendet haben, der die gesamte Maschine durchzieht, sodass man gleich bei der Gelegenheit auch noch das Loaderline mit über den Barrel Shifter und die ALU schiebt. Dieselbe Geschichte, dieselbe Methode. Nur, das war eine Zeit, in der man im Grunde noch jeden einzelnen Transistor angeschaut hat, ob der nun wichtig ist oder nicht. Ist nicht dran. Die Zeit in heutigen CPU-Designs läuft natürlich ein bisschen anders an. Da schmeißt man eine ALU mehr rein, das kostet kaum Platz.
Da muss man. Ich brauch einen Flipchart, damit ich gescheit was erklären kann. Verdammt normal, ich bin ja Flipchart- oder Whiteboard-Mensch.
Wenn man sich eine aktuelle Intel, AMD oder auch ARM-CPU anschaut, dann wird man feststellen, dass teilweise 60-70% der Chipfläche durch Caches eingenommen wird. Das heißt, und weitere 20% der Fläche durch die Pipeline-Reorder-Buffers. Ja? Das heißt, wir sind bei 3/4 oder mehr der CPU, die nur durch Zwischenspeicher und Zugriff bzw. Umsortierung, die wegen den Zwischenspeichern möglich oder nötig ist, zu arbeiten. Und die eigentliche CPU ist nur noch ganz klein da drüben. Das heißt, hier wird nur noch am Memory-Interface gearbeitet. Und ob ich jetzt der ALU, ob ich die aus 100 oder aus 10.000 Transistoren mache, um ein Bit zu berechnen, ist sowas von scheißegal.
Deswegen schmeißt man ruhig mal eine Execution und mehr rein, solange sie das Ganze nicht verlangsamt.
Genau, das war ja das, was ich am Anfang bei den AMD-CPUs so ein bisschen den Kopf geschüttelt habe, bis ich draufgekommen bin, dass die Flächenmäßige überhaupt nicht so viel ausreichen. Die damals bei Microsoft eingeführt haben, haben die ja so eine Liste von Ausführungsübungen hingehauen und haben gedacht, ja, scheiße, wie fühle ich mich. Aber gut, ich bin ja nur Laie. Das Interessante, was ich gesagt habe zum Thema ARM, ist ja, die ARM-Leute sind weitgehend als Neulinge an die CPU rangegangen. Und als Neuling legt man aber auf sehr viele Sachen Wert. Man hinterfragt noch, brauche ich denn das? Oder man kommt auch mit neuen Ideen, indem man nämlich sagt, ja, wenn ich hier über den Shifter arbeite, kann ich gleich in der Leinwand mitmachen. Lass es uns doch so machen, gibt uns eine Zusatzfunktion. Das ist das, was wir übrigens an diesen 4-Bit-Spielerei so schön gefunden haben. Weil man genau da Ding ist, wo kann ich jetzt hier ein bisschen Maschinen und mehr Funktionen rausziehen?
Also Programmieren im ARM ist manchmal ein bisschen Kreuzfahrt, so ein Doku nennen Sie mal.
Wobei ARM beweist ja auch wieder, dass eben diese RISC-Philosophie an und für sich gescheitert ist. Die Condition Codes im ARM sind ja genau ein Punkt, der bei RISC ein Befehl, ein Takt, ein Ding durch, eine super Sache sind. Solange ich eben diesen einen Befehl in einem Takt durchhaue und alle Ergebnisse zur Verfügung habe, wenn der nächste Befehl kommt, dann kann ich nämlich den nächsten Befehl per Condition Code optional machen. Ja? Das ist ja der Witz, vorne dran stehen ja die zwei Witze aus.
Ja.
So wie ich aber nicht mehr einen Befehl in einem Takt durchkriege, weil ich bis die Speicher gekommen sind und dieses und jenes gekommen ist, sprich, ich tue das auf eine große Wartehalte legen, ist dann so eine Verknüpfung zwischen zwei Befehlen ein Stoppschild. Deswegen ist er jetzt im neuen ARM64-Befehl, das hat das Ganze gestorben.
Das hat sich nicht wirklich
gelohnt. Also ist im ARM-Stoppschild gestorben.
Das hat sich geil gelohnt. Der Risiko ist
so schön. Naja, aber schön ARM-Stump. Also ist es schon weg.
Ja gut, der Dump ist wieder eine andere Sache. Der Dump ist nämlich das zweite Problem von RISC.
Dump ist es fast weg.
RISC ist wirklich auch bloating.
Ja.
Ja.
Letztendlich ist ja
ein Speicherwarten Stop Kill
immer eine Codierungsaufgabe. Ich habe eine bestimmte Menge an Operationen, die will ich codieren. Dafür kriege ich dann ein Codeset und eine Codelänge. Alle kodieren. Das heißt, wenn ich 256 Operationen habe, kann ich die in 8-Bit kodieren. Ja? So, wenn ich 32-Bit zur Kodierung hernehme, dann kriege ich das und das rein. Mit einem, wenn ich dann aber bestimmte Aufgaben habe, wo ich weniger kodiere, oder Befehlssätze habe, wo ich weniger kodiere, verschwende ich da den Platz. Nehmen wir mal an, ich habe da drin die zwei Condition-Bits. Alle Befehle, die nicht konditioniert werden, sind die zwei Bits verschwendet. Ist verschwendeter Code-Raum. Ein Prozessor mit variablen Befehlssatz ist in dem Zusammenhang sowas wie eine ZIP-Komprimierung, indem ich nämlich häufig Opcodes und häufig Operationen kurze Codierungen geben und seltene oder eh lange dauernde Operationen lange Codierungen geben kann. Auf Intel trifft es nicht ganz zu, weil da ist die Variabilität teilweise auch durchs Wachsen von Prefix-Bytes. Und die sind natürlich.
Was ja auch genau auch wiederum eben, wie man das abzieht.
Ja,
die Befehle, die wir nicht so oft brauchen, die werden mit Präfixen abgeschoben.
Ja, aber nimm eine Z18 mit Prefix-Bytes, die ist relativ ausgewogen in ihrem im Code-Raum ausnutzen.
Wobei x86 noch relativ angenehm ist, verglichen zum Beispiel mit 68020 Entwicklung. Die Struktur des Befehlssatzes dort ist krass.
Ja, jetzt. So, wenn ich jetzt zu einer modernen CPU komme mit einem breiten Memory-Interface, ist eigentlich nur noch die Megabyte oder die Byte pro Sekunde-Rate relevant, wie viel Leistung ich durch die CPU durchgehe. Und damit ist es wichtig, je kürzer ich kodieren kann, auch wenn die Dekodierung im ersten Schritt komplexer ist, aber das sind ja nur ein paar Tausend Transistoren, ist eine kürzere Dekodierung optimaler für den Durchsatz der Maschine.
Das hat Intel einen riesen Aufwand gekostet, eine dekodierungsskalante Dekodierung überhaupt hinzubekommen. Das Problem ist ja, dass die Platzierung von dem Platz, das ist kein riesen Aufwand in Transistoren, aber es sind einige Pipeline-Stufen.
Und das Problem bei Intel ist auch, dass deren Codesatz nicht wirklich eine Variablenlänge Komprimierung ist, sondern eher eine Variablenlänge Aufteilung.
Ja, das Problem ist immer noch.
Aber ganz generell, variabler Befehlssatz gegen festen Befehlssatz gewinnt, so wie der Speicher langsamer wird als die CPU, gewinnt der variable Befehlssatz.
Wenn der Speicher zu langsam ist, aber das gerade das große Problem ist die Bremse, die nicht der Dekodierung.
Wir haben heute CPUs generell jenseits des 1 GHz und wir haben immer noch keinen Speicher, der schneller als 100 MHz ist.
Ja, deswegen ist ja die Nummer mit den Caches. Die Kernfrage ist der Cache schnell genug dafür?
Auch
ist der Speicher unter Berücksichtigung des Caches?
Auch hier habe ich nämlich beim Cache das Thema. Selbst ein Level 1 Cache bei einer aktuellen Intel CPU braucht je nach CPU zwischen 5 und 12 Takte. Level 1 Cache.
Das sind zurzeit etwa 4, 3 oder 4.
Nein, das ist der reine Transport, aber von der Anforderung,
genau davon reden.
Bis ich hinten bin, ich habe hier mehrere Stufen, die der Befehl wartet, bevor der kommt.
Ja, ich weiß nicht, ich kenne diese Strukturen, jetzt sind wir bei 4. Von Adresse bis Datenbox, der komplette Teil. Also wenn man ein Pointer-Chasing macht, das heißt die Adresse vom Folgebefehl ist das Ergebnis vom Ladebefehl davor.
Ja.
Das ist Pointer-Chasing. Wenn man dort durchzieht, gibt man zurzeit 4 Takte bei den meisten. Das waren früher mal 2, 3, beim K5 war es mal einer, ganz kranke Sache, aber über 4 ist man bei der Zeit nicht.
Level 1 schon.
Nee, ich rede jetzt von der Zeit, dass die Adresse feststeht.
Ja.
bis zu der Zeit, dass die Daten...
Ja? Oh, Hans, ich mache Jump auf eine Adresse. Dort steht ein Jump auf eine Adresse. Dort steht ein Jump.
Sprungbefehle sind noch komplizierter. Ja. Bleiben wir mal bei Ladebefehlen. Ja. Ladebefehl, der die Adresse des nächsten Ladebefehls ist. Pointer Chasing ist der Begriff dafür. Mhm. Wenn man das durchzieht, sind wir zurzeit bei 4.
Mhm. Würde ich auch was glaubwürdiger anschauen für Level 1.
Das war bei dem H6 waren es 2, beim H5 einer. Der ist deswegen auch nicht auf Taktfrequenz gekommen, weil wenn er den ganzen Scheiß mit Adressrechnung und so weiter in einem Takt machen muss, das schafft er nicht mehr. Das waren bei den Intels, Pentium 2 etc. Lange Zeit 3 Takte, AMD auch H7, H9, 3 Takte und mittlerweile sind es 4. Wir kennen die Dinger ein bisschen intern, also von daher. Klar ist es, das ist martialisch, diese 4 Takte gehen mordsmäßig rein, das ist richtig. Deswegen einfach, wenn man
ja
auf
die Schaltung. Nee, dann muss die Schaltzeit. Ich habe eine reine Laufzeit vom Cache. Ja, die muss ja dann für die Anforderungen bis zum Liefern.
Also in den 4 Takten sind drin die Adressberechnung, der TLB-Lookup parallel zur ersten Cache-Adressierung, wegen der typischerweise, und dann die Cache-Arrays. Und dann ist allerdings teilweise auch noch eine No-Way-Prediction mit drin. Das heißt, es kann sein, dass diese 4 Takte das falsche Ergebnis liefern, weil die Way-Prediction daneben lag. Aber das ist auch wieder bloß eine Art Caching. Aber nach 4 Takten hat man ein Ergebnis, nur die übrigens richtig. Von der Adresse.
Interrupt.
Wir sind viel tiefer als Interrupt oder sowas. Ach so, du willst Interrupt.
Jetzt habe ich ihn voll erwischt. Falschen Prozess rein.
Das war jetzt total Interrupt, ja? Also wir sind im Prinzip fertig, wir ratschen bloß noch.
Eben, ja, ich wollte das Ratschen schnell unten.